We would like to greet everybody on this morning, the day of the Lord.
Wir grüßen alle heute Morgen am Tag des Herrn. Es ist eine Zeit, wo wir hören können, wie jemand zu uns redet. Es ist nicht die einzige Zeit, wo er zu uns reden kann. Er redet zu uns auch in unserer stillen Zeit, wenn wir persönlich alleine für uns die Bibel lesen. Oder wenn wir beten. Aber wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, kann man ihn zusammen anbeten, Gemeinschaft mit ihm haben. Heute Morgen, wie ich aufgestanden bin, habe ich gedacht, das ist ein besonderes Vorrecht. Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, Mächte im geistlichen Bereich, in der Luft. Christus hat all diese Mächte und Kräfte überwunden. Sie können nichts tun, was vor ihm verborgen wäre. Er ist aber nicht nur der Gott, der diese Mächte kennt und der uns durch das Leben leiten kann. Er ist auch ein Vater, der dir und mir unser tägliches Brot gibt. Unser tägliches, leibliches Brot. Er ist ein Gott, der auch über Regierungen herrscht. Hat auch das mächtige Römische Reich kontrolliert. Und hat geregelt, zu welcher Zeit sein Sohn auf die Welt kommen sollte. Was für ein Vorrecht. Wollen wir Ohren haben, heute Morgen zuzuhören, was er uns sagen möchte. Freunde, hört gut zu. Es ist eine Sache von Leben und Tod für dich und für mich. Er gibt dir vielleicht heute Morgen kritische Informationen, damit wir die kommende Woche überleben können. Der Chor wird jetzt erstmal singen. Und dann noch eine Ansage. Ich habe das kleine Papier vor mir, wo eine Ansage steht. Das soll mir helfen, dass ich nicht die verkehrten Namen erwähne. Eine Verlobung möchte ich ansagen. Das Datum werde ich noch nicht ansagen, nur welche Leute sich verloben werden. Wir werden euch später sagen, wann die Verlobung stattfinden wird. Verlobung von Samuel Ludwig und Emma Retief. Wollen wir beten? Unser Herr, wir danken dir für dieses wunderbare Vorrecht, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen. Wir beten, dass du uns das mitteilst, was von deinem Herzen kommt. Bitte sei uns gnädig. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deine Leitung. Wir sind arm und blind ohne deine Leitung. Wir beten, nutze diese Zeit zur Ehre deines Namens. Bitte segne die Lieder und segne dein Wort. Bitten das im Namen Jesus Christi, unseres Herrn. Amen. Der Chor wird jetzt singen. Und dann hören wir die Predigt. Wir zwei Lieder singen in Englisch, in Zulu. Junge Mann, junge Frau, die Bibel, dieses Buch hat uns aus unserer Sünde geholt, hat uns neues Leben geschenkt, ein Leben voller Freude. Väter, Mütter, nur von diesem Wort, durch dieses Wort konnten wir von der Sünde wegkommen. Das englische Lied singt über unseren Heiland, über den Herrn aller Herren, Jesus Christus, der uns helfen kann. Jesus ist allmächtig, er hilft, er erlöst. Darum wollen wir seinen Namen preisen. Jesus ist der Herr und König aller Herren.
Glorious is thy name, glorious is thy name, glorious, glorious is thy name. Thank you very much to the choir.
Wir danken dem Chor. Wir danken Gott für alles, was er für uns tut, gerade jetzt in dieser Zeit auch. Ich denke nicht, dass ihr wisst, wie Gott wirkt. Es ist wunderbar, wenn junge Leute auch den heiligen Weg gehen wollen, wo der Teufel doch immer wieder versucht, sie zu erschüttern und wegzuziehen. Ich denke zurück an viele Jahre zurück, als ich 16 Jahre alt war. Junge Leute, vergeudet nicht eine Gelegenheit, vergeudet nicht eure Zeit. Mit 16 und schon jünger habe ich gebetet, habe Gottes Angesicht gesucht. Ich wollte wissen, was Gott von mir wollte. Das war nicht die einzige Zeit, nur wo er geredet hat. Denn viele Leute hören nur Gott, nur bestimmten Zeiten in ihrem Leben und nur dann, wenn sie auch wollen, dass Gott ihnen was sagt. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Damals habe ich gebetet und ich erinnere mich noch, wo ich war. Habe mit Gott geredet, habe ihn gebeten. Gott, was möchtest du, was ich mit meinem Leben tun soll? Das ist eine wichtige Zeit in deinem Leben. Wenn ich mal sagen kann, das ist die wichtigste Zeit deines Lebens. Wenn man Gottes Führung für sein Leben sucht. Und als Gott zu mir gesprochen hat, in einer Art und Weise, wie ich es nie erwartet hätte, bis jetzt ist es jeden Tag wieder neu. Wenn man darüber nachdenkt. Und sich überlegt, Gott nimmt sich Zeit, mit dir zu reden, der du nichts bist, unwürdig. Bringt es einen runter. Man möchte nur weinen, wenn man merkt, Gott nimmt sich Zeit für mich persönlich. Was der Chor gesungen hat, ist so wichtig für unser Leben. Das Buch, sein Buch, das uns führt und leitet. Heute Morgen lesen wir 2. Könige, 23. 2. König 23, Abvers 1. Wie ich das gelesen habe, hat mich etwas getroffen. Im Leben, da machen wir eine Hingabe, aber wir brechen nicht ganz mit der Vergangenheit. Heute Morgen habe ich gedacht, wollen wir uns Josia anschauen, der König geworden war und er war nur 8 Jahre alt. Wenn Gott etwas tun möchte, dann, wenn er das von dir möchte, dann tu es von ganzem Herzen. Lass dich nicht durch das entmutigen, was andere Leute sagen. Als ich zur Mission gekommen bin, sind wir oft auf der Farm rumgefahren mit Pfarrer Erlustegen. Ich hatte das Vorrecht, ich weiß nicht, ob du jedenfalls die solche Gelegenheit genutzt hast, ich habe es. Eines Tages habe ich ihm gesagt, Herr Pfarrer, weißt du, wenn ich Sachen mache, kommt der eine und der nächste mit seinem Rat. Ja, man weiß, was man tun möchte. Da kommen Leute mit ihren eigenen Vorstellungen dazwischen. Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Dietmar, lass die Vögel singen. Lass die Krähen krähen. Jeder Vogel soll für sich selbst singen. Halte du dich an das, was Gott von dir möchte. Besonders, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Irgendwie kommt es von Leuten, von der Seite, wo du es am wenigsten erwartest. Bleib dem treu, wozu Gott dich berufen hat. Wollen wir beten? Herr, hier ist dein Wort, das vor vielen Jahren aufgeschrieben worden ist. Aber es ist auch noch ganz aktuell für uns heute. Darum beten wir dich, segne es. Es ist in menschlicher Schwachheit aufgeschrieben. Wir bitten dich, gib durch den Heiligen Geist Leben in dieses Wort hinein. Herr Jesus, erbitten wir um deines Namens Willens. Amen. Zweiter Könige 23, Vers 1, und der König sandte hin und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Vers 4, und der König gebot dem hohen Priester Hilkia und dem zweitobersten Priester und den Hütern der Schwelle, dass sie aus dem Tempel des Herrn heraustun sollten, alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Heer des Himmels gemacht waren. Und er ließ sie verbrennen draußen vor Jerusalem im Tal Kidron und ihre Asche nach Bethel bringen. Mein Thema für heute Morgen, die Reinigung des Tempels. Lass es mich ganz klar sagen, wir sind Gottes Tempel. Es war eine schwierige Zeit für Juda und Jerusalem damals. Es hatte schlimme, böse Könige gegeben, die Jerusalem, Israel, Juda in die Sünde verleitet hatten. Hört gut zu. Wenn ein Volk sich nicht beugt und auf die Gebote Gottes gehorcht, hat es Konsequenzen. Die Leiter von solch einem Volk, von allen Völkern, die haben eine große Verantwortung Gott gegenüber. Gott konnte die Sünde seines Volks nie mehr ignorieren und darüber hinwegschauen. Gott kann kein Auge verschließen vor irgendeiner Sünde. Er muss darauf reagieren. Hier oben laufen Kinder rum. Wir möchten, dass sie auch stille sitzen und Gottesdienst zuhören. Wir werden immer Kinder bleiben, solange unsere Eltern noch leben auch. Oft übersehen wir diese einfachen Dinge, die wir gelernt haben, und wir fragen uns oft, warum funktioniert es denn nicht? Gott sagt, ich werde Jerusalem hinwegtun, so wie man mit einem Lappen einen Teller den Dreck wegwischt. Ich werde es auf den Kopf stellen. Wie muss es für den lebendigen Gott sein, sowas für sein Volk zu tun? Das ist nicht leicht, sicher, aber es kommt so weit, wo er sagt, ich kann nicht anders. Ich muss was tun. So ist es geschehen, nachdem König Osia gestorben war, später kam der König von Babylon, Nebukadnezar, hat Jerusalem völlig zerstört. Das Volk Israel musste ins Exil, in die Verbannung gehen. Hier war ein Mann, ein Kind noch. Der Sachen angepackt hat, der völlig gegen die Strömung geschwommen ist, schon in seiner damaligen Zeit. Junge Leute, darum habe ich mit euch heute Morgen angefangen. Ihr seid nie zu jung, nie zu klein, um etwas zu bewirken für unseren Herrn. Bist du schon je auf die Knie gegangen? Hast du schon je gebetet und gesagt, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Was ist dein Plan für mein Leben? Nicht nur, wenn du dich verloben willst oder heiraten sollst, sondern bezüglich der Berufung für dein Leben. Was für dich denn wichtig ist? Josia hat angefangen aufzubauen, zu renovieren, was verkehrt gelaufen war. Wo hat es angefangen, wie der Chor auch schon heute Morgen gesungen hat? Zweiter König 22, Vers 8. Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schäffan, ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schäffan und er las es. Und der Schreiber Schäffan kam zum König und las. Und wie der König das gehört hat, hat er seine Kleider zerrissen. Das war der Wendepunkt im Leben von König Josia. 2. König 22 von Vers 8 bis ungefähr 12 lesen wir das. Das war ein Wendepunkt in seinem Leben. Du möchtest etwas in deinem Leben erreichen? Dann fang an mit dem Wort Gottes. Lies dies Buch. Nimm es ernst. Hat das Wort ernst genommen? Hat Gott schon zu dir geredet in der letzten Woche? Konnte Gott dein Herz anrühren, als Josia diese Worte gehört hat? Hat er seine Kleider zerrissen? Hat sich vor Gott gedemütigt? Hat etwas genommen, getan, auf das, was Gott ihm gesagt hat? Und das hat auch Zeit gebraucht. Denn durch sein Wort, durch sein Predigen, redet Gott durch seinen Heiligen Geist auch in unserem Leben. Ich möchte es wiederholen. Nimmst du dir Zeit, um mit dem Herrn Jesus zu sein? Josia hat vor Gott geweint, denn er hat das Böse erkannt, das um ihn war. Hört ihr, lest ihr, was Gott nun zu ihm sagt? Du hast deine Kleider zerrissen, hast vor mir geweint. Vers 19 im Kapitel 22. Weil du deine Kleider zerrissen hast und dich vor mir geweint hast, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Gott, unser Vater im Himmel, hat darauf reagiert, wie Josia sich gedemütigt hat, bekehrt hat, wie er zu Gott um Hilfe geschrien hat. Hat nicht einfach aufgehört, nachdem er alles gelesen und gehört hatte. Im Hohenlied Salomo lesen wir: Ich habe den gesucht, den meine Seele lieb hat. Ich kam zum Wächter auf die Mauer, wie ich da vorübergegangen bin, ein bisschen weiter, habe ich ihn gefunden. Junge Leute, wir müssen den Herrn finden in seiner Heiligkeit, in seiner großen Kraft. Du denkst, dass alles so weit geht wie dein Seelsorge. Du sagst, ich habe auch getan, was ich tun sollte. Kein Wunder, dass du so bist. Gott wartet, dass du zu ihm kommst, dass du deine Kleider zerreißt. Du weißt, was in deinem Leben verkehrt ist. Du weißt, wo es fehlt. Du weißt, was du verbergst. Du denkst immer, dein Seelsorger ist zuständig. Ja, er ist für dich da. Aber was sagt Gott? Kann Gott zu dir sagen, mein Kind, ich habe deinen Schrein gehört? Josia hat den hohen Priester gebraucht, ja. Das war gut. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber Gott hat zu ihm gesagt, Josia, der Tag, wo du dich gedemütigt hast, als du nichts zurückgehalten hast, als du offen mit mir warst, habe ich deinen Schreien gehört. Überlegt mal. Kein Wunder, dass sein Leben sich verändert hat. Gott hat sein Leben verändert. Er hat nicht nur geweint. Wann zuletzt hast du geweint? Ich meine nicht, dass du einfach da rumsitzt und Rotz und Wasser heulst. Wann zuletzt hast du geweint, dass Gott dein Gebet hören konnte? Dass du mit Gott gerungen hast unter Tränen? Kein Wunder, dass du in solch einem Zustand dich befindest. Kein Wunder, dass du im Kreis gehst. Was sagt Gott zu dir heute? Wenn Gott das Wirken anfängt, korrigiert er dich? Er richtet dich gerade aus, aber dabei hört es nicht auf. Er baut diesen Tempel wieder neu. Das, was entfernt worden ist, ersetzt er mit seinem Mobiliar. So ist eine Person, die ernst ist, eine Person, die ernst mit Gott, es ernst mit Gott ist. Er korrigiert dich. Er wartet, dass du kommst. Dann kann er anfangen, dein Leben wieder aufzubauen. Gott konnte wieder das Wirken anfangen. Wir denken immer an andere Leute, was sie tun müssen, was Gott in dieser Person tun will. Aber wann zuletzt bist du auf deine Knie gegangen, hast du Gott gebetet, hast ihn gebeten, dass du zu einem Seelsorger gehen kannst, wer es auch ist, dass du sagst, Gott hat mir etwas gezeigt. Ich habe diese Sache in meinem Leben verborgen. Das war verkehrt. Ich bin aber im Kreis gegangen. Ich hatte zu sehr Angst, das ans Licht zu bringen. Kommen wir zurück zum Bibeltext. Der König, das Volk hat einen Bund gemacht, haben beschlossen, Herr Gott, wir wollen dir folgen. Das, was du in deinem Wort sagst, daran wollen wir uns halten. Der König ging dann zum Hohenpriester Hilkia, hat ihn gerufen. Seht ihr, wir brauchen Leute in unserem Leben. Jeder braucht jemand. Wir brauchen die rechten Leute um uns herum. König David. Gott hat jemand zu ihm geschickt. In unserem Leben ist es genauso. Gott schickt Leute zu uns, um uns zu helfen in unserer Zeit der Not, wenn wir ihn brauchen. Man kann davon nicht weglaufen. In diesen Tagen habe ich ein Wort gelesen. Eine tiefe Angelegenheit. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, was sie auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was sie auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Seht ihr, wie wichtig es ist, was Gott ihnen gesagt hat? Die euch Jünger nennt, versteht ihr das? Wozu ihr berufen seid? Was ihr auf Erden bindet, wem ihr vergebt. Ihr könnt es nachlesen. Das ist auch im Himmel vergeben. So wichtig, was Christus hier mit seinen Jüngern gelassen hat. Die Verantwortung. So seht ihr, wir brauchen einander. Obwohl Josia König war, hatte den Hohenpriester gebraucht, ihm zu helfen in seiner Arbeit. Es ist Teamwork. Der Jesus hat nicht alles selber gemacht, hat auch seinen Jüngern Verantwortung und Auftrag gegeben. Josia zum Hohenpriester gesagt, geh du hin. Fang an im Tempel. Vers 4. Fang da an. Bring da Sachen in Ordnung. Es hat mich bewegt, wie ich gelesen habe, was dieser Hohenpriester gemacht hat. Wenn ihr Zeit habt, lest mal das ganze Kapitel. Er hat nicht nur den Tempel geputzt, hat nicht nur rausgenommen, was verkehrt war, hat nicht nur Sachen rausgetragen, die Bibel sagt, dass es auch verbrannt hat. Hat es verbrannt, dass nichts mehr übrig blieb, außer Staub und Asche. Ich denke, das war das Geheimnis vom Leben von Josia. Was nicht heilig war, was verkehrt war, er hat die Götzen genommen. Du weißt ja auch, was deine Götzen in deinem Leben sind. Deswegen ist dein Leben nicht überströmend, dass die Flüsse lebendigen Wassers nicht fließen in deinem Leben. Ja, wir bekennen unsere Sünden am nächsten Tag. Machen wir das doch wieder. Aber dieser Hohenpriester hat gesagt, nein, es ist nicht genug, die Sachen aus dem Tempel rauszuräumen, sie draußen zu lassen. Das ist nicht genug. Es ist besser, wenn ich alles verbrenne. Wir haben hier auch oft Feuergottesdienste, wo Leute Sachen bringen, wo sie sagen, sie wollen sich davon trennen. Und die Sachen werden verbracht, verbrannt. Der Hohenpriester hat diese Sachen genommen. Und hat diesen Sachen sozusagen den Todesstoß gegeben. Nicht nur das. Er hat die Asche genommen, hat sie nach Bethel gebracht. Bethel ist da, wo dieser Götzendienst angefangen hatte. War nicht nur genug, dass er alles zerbrannt hat. Das ist das Geheimnis unseres Christenlebens, dass wir komplette Arbeit tun, auch wie schwer es sein mag. Macht's durch. Bringt's dahin, wo es hingehört. Oft versagen Menschen. Besonders wenn es etwas mit ihnen zu tun hat. Wenn jemand versucht, dir zu helfen, wirst du zornig und sagst, warum musst du das machen? Du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Und wir sagen, denkst du nicht, das ist meine Arbeit, sie respektieren nicht, sie machen, was sie wollen. Männer, Frauen, geht tief. Bring das zurück nach Bethel, mach alles kaputt in deinem Leben, was gottlos ist. Du bist so empfindlich, du hast lange Zehen. Wenn jemand kommt und dir hilft, dich korrigiert, lass Gott es tun. Gott zertrampelt es unter seinen Füßen. Er macht Staub daraus. Du kämpfst aber gegen Gott. Du kämpfst gegen Gott. Du siehst nur der Person, die das dir bringt. Und Gott zertrampelt es. Das Problem ist, du ziehst dich zurück. Darum sagt die Bibel, Gott hat nichts für die übrig, die sich zurückziehen. Man muss das da durchhalten. Nicht, dass du selbst Mitleid hast. Lass Gottes Fuß das in deinem Leben zerstören. Und das soll zurück zur Hölle gehen. Nicht, dass du mit dieser Sache zur Hölle gehen musst. Wie kann Gott es sonst tun? Gott wird es so machen, wie du es nie erwartest. Gott hat zu mir damals geredet, wie ich es nie erwartet hätte. Gott wird auch Menschen gebrauchen. Du denkst, diese Menschen sind so unrealistisch. Aber Gott sagt, beuge dich. Du hast Freunde? Wo sind die heute? Deine alten Freunde? Die Leute, mit denen du dich so gut verstanden hattest. Gott hat vielleicht schon lange zu dir gesprochen, hat gesagt, entferne diese Dinge aus deinem Leben, diese Freunde, sie sind dir nicht zum Segen. Du verhärtest dein Herz. Und wenn da was passiert, bist du der Erste, der mit dem Finger auf andere Leute deutest. Josia hätte zornig werden können. Warum dies? Ich bin doch noch so jung. Das ist so, kommt einem unmöglich vor. Sie verstehen nicht. Das sind meine Freunde. Ich muss Kontakt mit ihnen halten. Was, Kontakt mit denen? Du weißt, dass sie auf dem verkehrten Wege sind. Kein Wunder, dass es verkehrt läuft in deinem Leben. Wenn irgendwas Kleines geschieht, wo es auch sein mag, wo es geschieht, in der Klasse und auf der Arbeit, und du wirst gleich zornig. Warum? Wirst du zornig, weil Götzen noch in deinem Leben da sind, die nicht da sein sollten. Gott hat vielleicht gesagt, nimm die Sachen aus deinem Leben raus. Ich möchte sie nicht in deinem Leben haben. Du versuchst, immer eine Entschuldigung zu haben, warum sie noch da sein sollten. Ich habe mein Kind lieb. Mein Kind ist das Einzige, was ich habe. Ich bin ja die Mutter, die Großmutter. Gott achtet nicht auf sowas. Die Frage ist, hast du dich von den alten Freunden getrennt, mit denen du schlimme Sachen gemacht hast? Hast du das ans Licht gebracht? Hast du das, was du gestohlen hast, zurückgebracht? Darum ist dein Leben so. Es ist wie ein Seil, das sich immer zurückzieht zum alten Leben. Warum? Du hast dies noch nicht verbrannt, bis es Asche geworden ist. Dann hast du nicht dahin gebracht, wo es herkommt. Du solltest sagen, ich trenne mich jetzt davon, ich möchte nicht mehr zurückgehen. Es ist für mich ein Beispiel, warum wir manchmal mit Dingen kämpfen. Gewisse Sachen können wir nicht aufhören. Warum? Weil wir mit ihnen. Warum? Ist die Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Ich möchte euch die Geschichte von meinem Großvater erzählen. Wir haben ihn lieb gehabt, er hat den Herrn Jesus geliebt, am Ende seines Lebens. Und ich habe sein bestes Erbe bekommen in seine Bibel. Wenn ihr euch seine Bibel anschaut, wie er es gelesen hat, oft wie er zur Mission gekommen war, hat er die anderen zusammengerufen, um zu sagen, hört, was Gott mir gesagt hat. Wann konntest du zuletzt zu jemandem gehen und sagen, sag mal, kann das stimmen? Ist Gott das Gott? Hat er zu mir geredet? Gott sucht Menschen, die leben, die das Feuer Gottes in ihrem Leben haben. Aber Gottes Feuer ist nicht in deinem Leben zu finden. Mein Großvater hat Pfeife geraucht. Er hat seine Pfeife sehr gemocht. Bis Gott auch ihn angerührt hat, wegen dieser Pfeifenraucherei. Gott hat ihn davon überzeugt, dass das nicht in Ordnung war, das Rauchen. Er hatte gedacht, gut, wenn es verkehrt ist, dann hat er die Pfeife in den Garten genommen, hat ein Loch gegraben, hat die Pfeife vergraben, hat das Loch zugemacht. Und er hat in der Gemeinde gesagt, das habe ich gemacht. Ich danke Gott, dass ich es tun konnte. Ich habe die Sache vergraben. Fertig damit. Schluss. Wir hatten einen Lehrer in der Schule, der hat auch Pfeife geraucht. Er hat es immer in seine Tasche gesteckt. Ich denke, seine Jacke muss gestunken haben nach der Pfeife, aber er hat immer die Pfeife in seine Tasche gesteckt. Mein Großvater hat gesagt, Schluss, ich hab's begraben, fertig damit. Am selben Tag hatte so ein Verlangen nach dieser Pfeife. Es war ein Kampf. Soll ich nicht? Ich habe es doch eingegraben, ist doch Schluss damit. Später wurde der Kampf zu hart für ihn. Er ist in den Garten gegangen, hat die Pfeife wieder ausgegraben, hat sie sauber gemacht, hat wieder geraucht. Stell dir vor, wie es ihm wohl gegangen sein muss, was er gefühlt haben muss. Aber dann ist es ihm gedämmert. Was hilft es mir, es nur einzugraben? Zu Hause hatten wir noch die Plumpsklos. Hat er gesagt, wenn Gott mich frei gemacht hat, wie kann ich zurückgehen zu diesen Dingen? Die Pfeife genommen, hat ins Plumpsklo geschmissen. Das war das letzte Mal, wo er je wieder geraucht hat. Das möchte der Herr Jesus für uns tun. Wenn wir nicht ganz entschieden sind und sagen, Gott, hilf mir, dann ist es gefährlich. Dann wird man immer wieder fallen. Irgendwann wird der Tag kommen, wo du nicht mehr aufzustehen vermagst. Dann ist mein Großvater aufstehen und konnte ehrlich sagen, es ist vorbei. Es ist überwunden. Gottes Gnade war genug für mich. Einige Zeit danach kam er zur Mission hierher, hat Pfarrer Stegen gerufen, sagt, komm, ich habe hier 5 Bäume, Die wurden gepflanzt, da wo jetzt der Schuleingang ist. Hat dem Pfarrer gerufen. Komm, diese Bäume, die sich gepflanzt haben, 5 bedeutet Gnade. Dass ich nicht mehr zu meinem alten Leben zurückgehen möchte, gehen möchte. Diese Bäume, die ich pflanze, sollen davon bezeugen. Es gibt diese Gnade. Dass diesen Zeuge, ich habe mich verändert, ich will nicht mehr da zurückgehen. Warum sage ich all dies? Der Teufel ist wie ein brüllender Löwe. Er sucht und findet Leute, die sich noch nicht von ihrer Sünde getrennt haben. Hilkia zeigt uns, wie wichtig es ist zu reinigen. Die Welt kann sagen, was sie möchte. Sie können schreiben, was sie wollen. Das wirst du nie verändern. Da musst du die Bibel verändern. Gott ist ein heiliger Gott. Und das steht fest. Wenn du dich reinigst, heiligst, kann Gott dir sein Bestes geben. Heute möchte ich auf einen Punkt zurückkommen, worüber oft gesprochen wird. Ich möchte es vielleicht in einem anderen Zusammenhang mal erwähnen. Pornografie, Satanismus, Unzucht, das kann man nicht voneinander trennen. Besonders Unzucht. Vielleicht machst du Dinge, du denkst, ich mach so oder so, aber du öffnest dem Teufel die Tür, dass er dich ergreifen kann, dass der Teufel dich kaputt machen kann. So viele Leute werden von Pornografie gefangen, der Lust, böse Augen. Und du öffnest die Tür für etwas, was du nie erwartet hätte, was je mit dir geschehen würde. Auch als verheiratete Leute fängt man an, Sachen so anzuschauen und zuzuhören. Ihr erlaubt Schmutz in deinem Leben und dann machst du Sachen, die man nie tun sollte als Mensch. Kein Wunder, dass es so mit dir geht. Geistlich geht es nicht voran. Später kämpfst du, da ist Zwietracht, warum? Der Teufel ist irgendwo reingekommen. Und wenn du dich nicht davon brichst und das verbrennst zu Staub und Asche in deinem Leben, dann wird es wieder zurückkommen und noch viel schlimmer. Matthäus 12 lesen wir, wo der Jesus uns warnt, wenn er uns frei macht und der böse Geist uns verletzt, wenn wir aber Sachen zulassen im Leben, die nicht in Ordnung sind, dann wird es schlimmer werden. Wie kann man andere Möbel reinbringen, wenn du erst nicht mal entfernt hast und verbrannt hast, was verkehrt ist? Wenn du getan hast, was du zu tun hattest, indem du es ans Licht gebracht hast, wo du es zum Blute Jesu gebracht hast, kann der Jesus anfangen zu arbeiten und kann seine Sachen, seine Möbel in dein Leben bringen. Die Bibel sagt, wenn die Geister kommen, ein Haus ist leer und sauber gefegt, wenn sie das so finden, wenn es leer ist, ist es eine offene Tür für sie. Es ist wichtig darum, dass Gottes Einrichtung an den richtigen Ort kommt. Dann wird der Tempel so, wie er sein sollte. Dann kannst du beten und sagen, Herr, schenk mir deine Waffenrüstung, die mein Leben beschützen kann. Herr, bitte hilf mir, dass das, was von dir kommt, die Liebe, die Geduld, die von der Freude kommt, die mein Herz erfüllt, als wir noch jung waren, danke ich Gott. Denn Gott hat uns mit seiner Arbeit beschäftigt gehalten, mit seinen Sachen. Es ist so ein Vorrecht, dass ihr hier sein dürft, wo ihr auch sein mögt. Ihr könnt so viel für Gott tun. Lass Gottes Gnade in deinem Herzen wachsen. Denn Gott ist eifersüchtig auf seinen Tempel. Denn er gehört ihm. Als er auf Erden war, haben wir gehört, was er mit seinem Tempel gemacht hat. Er hat drastisch eingegriffen, hat Sachen auf den Kopf gestellt, hat Sachen verjagt, hat gesagt, mein Haus ist ein Gebetshaus, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Er sagt, es muss ein Gebetshaus sein. Wie oft betest du? Kein Wunder, dass teuflische Dinge in dein Herz kommen. Wenn du Gott dienst, im Gehorsam bist, dann wird Gott in deinem Leben wirken, dich stärken und wird etwas schaffen. Sei nicht faul, zweifle nicht. Wenn Gott etwas auf Herz legt, dann sag es jemandem. Geh zum hohen Priester und sag, Gott erwartet mir das von mir. Darauf liegt ein Segen. dann nehmen wir in seiner Gnade immer mehr zu. Es ist wichtig, das Haus Gottes zu reinigen, aber es ist auch wichtig, dass Gottes Möbel in seinem Hause sind. Wo ist sie? Hilkiai, lest, was sie gemacht haben. Sie haben es so gemacht, dass es nicht mehr gebraucht werden konnte. Sie haben die heidnischen Sachen rausgenommen. Sie haben dafür gesorgt, dass das nie mehr zurückkommen kann. Aber damit hat es nicht aufgehört. Dann hat Hosea gesagt, Hilkia, wollen wir das Passafest wieder feiern? Ich habe gesagt, wollen wir das Passafest halten? So wie es in seinem Buch steht. Solch ein Passe wurde nicht mehr gehalten seit der Zeit der Richter und zu allen Zeiten der Könige von Israel und Juda. Im Passafest denken wir daran, wie Jesus für uns gestorben ist. Da kommen wir zu ihm, dass er reinigen kann. Seine Macht wird die Ketten des Bösen zerbrechen können. Wie Gott, wie dir helfen können, wenn deine Pfeife noch in deiner Tasche ist, wenn du sie immer wieder rausholst. Trenne dich davon. Nimm die Pfeife dahin, wo sie hingehört. Wir denken an Christus, der sein Blut vergossen hat, sein kostbares Blut, um uns zu erlösen von den Banden des Bösen. Gott macht nie einen Fehler. Es ist diese Ordnung. Nun, Josia, halte Passa fest. Auch in deinem Leben. Dass du dein Leben reinhältst, das ist äußerst wichtig. Das wird dir helfen, dass du niemals mehr wieder Pornografie anzuschauen brauchst. Es gibt keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Christus ist gekommen, einzureißen, abzureißen und wieder neu aufzubauen. Lass es ihm zu, dass er dein Leben baut. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen, die ich vor vielen Jahren gelesen habe. Da geht es genauso um das, worüber wir gesprochen haben. Das ist 1950 geschehen. Im Jahre 950 nach Christus. Es war in Deutschland geschehen. Wenn man das Buch liest und sieht, wie sie da gelebt haben. Dann merken wir, das hört sich wie in Afrika an. Damals hat Gott einen Missionar zu den Germanen geschickt. Der hieß Landolf, dieser Missionar. Zwei Missionare waren vorher gekommen, haben mit den Germanen gepredigt. Aber sie wurden schnell umgebracht. Aber Gott hat seine Gnade gezeigt, hat einen anderen Missionar zu den Germanen geschickt. Gott hat so geschafft, dass er bei einer Person wohnen konnte, der eine hohe Stellung hatte und hatte viele Tage, wo er über das Evangelium sprechen konnte. Der Gottesmann hat praktisch mit diesem Mann gesprochen, wo er gewohnt hat, eine Art Richter. Dann hat er gesagt, kann ich nicht zum ganzen Volk sprechen? Kann ich ihm nicht das Evangelium verkündigen? So hat er zugestimmt. Aber während dieser Zeit hat dieser Gottesmann viele Sachen gesehen. Es gab einen Ort, ein Altar, ein Steinaltar. Wie er dahin kam, hat er gesehen, Leute da geopfert worden sind. Feinde wurden geopfert. Es war brutal, grausam. Warum? Sie hatten auch ihre Götzen, ihre Götter. Ihre Götter waren Thor und Wodan. Das waren wie ihre Geister, denen sie gedient haben. Sie haben Menschen geschlachtet wie Ziegen. Den Geistern der Vorfahren. Danach haben sie in den Fluss geschmissen, die geopferten Menschen. Er hat auch gesehen, dass die Menschen stockbesoffen waren. Wenn man dem Teufel dient, macht man Sachen, die dem Gebot Gottes widersprechen. Sie haben gesoffen, dann haben sie gekämpft, haben sich umgebracht. Überall lagen da Leichen rum, verletzte Leute. Und wie es fertig war, haben sie alle verbrannt. Aber das ist das Leben eines Volkes, das nicht dem lebendigen Gott dient. Wenn man Gott nicht dient, dient man anderen Göttern. Man tut Sachen, die man nicht verstehen kann. Man bringt Leute um, wie die Fliegen. Aber wir müssen doch einander respektieren. Wir müssen uns göttlich benehmen. Dann kam es so weit, wo Landolf zu den Anführern der Germanen sprechen konnte. Er hat nicht gewusst, wie es ausgehen wird, ob sie ihn umbringen werden, aber hat ihnen gesagt, wenn ihr mich umbringt, werdet ihr etwas erleben, was ihr noch nie erlebt habt in eurem Gottes Fluch wird über euch kommen. Wenn Menschen hart sind, muss man oft harte Worte gebrauchen. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Aber um es kurz zu machen, sie haben es angenommen. Sie haben gesagt, du kannst unter uns leben, du kannst predigen. So dieser Richter und Landolf sind nach Hause gegangen, auf dem Heimweg. Sind sie am Altar vorbeigegangen, wo Leute geschlachtet worden sind. Das war wichtig in ihrem Leben. Da haben sie die Geister der Vorfahren angebetet auf diesem Altar. Landolf, wie er gekommen ist, hat er sich zu diesem Richter gewandt. Gesagt, mein Herr, seht ihr diese Steine? Da werde ich die erste Kirche bauen. Sie haben diese Steine vom Altar in den Fluss geschmissen. Dann hat der Richter gesagt, wenn du diese Kirche fertig gebaut hast, lass mich der Erste sein, den du taufst. Warum sage ich das? Der Teufel war stark, aber Gott war da allmächtig. Gott hat diese Steine mit einer Kirche dann ersetzt. Niemals konnten sie an diesen Ort zurückgehen, um die Geister anzubeten. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Sie waren bereit, es zu tun. Sie haben weggenommen, was alt war, haben eine Kirche gebaut. Eine Kirche an diesem Ort, wo Gott über das Böse gesiegt hatte. Genauso wollen wir zulassen, dass Gott etwas Neues baut. Wo der Teufel mächtig war, lass Gott was Mächtiges errichten. Erlaub Gott, dass er deinem Leben wirkt, auch wenn er dich zu Staub und Asche treten muss. Widerstehe nicht. Gott weiß, was er macht. Er möchte seine Gemeinde bauen, seinen Tempel in deinem Leben. Aber er möchte nicht den harten Kopf von dir. Er braucht deinen Willen nicht. Er möchte sein Haus bauen, seinen Tempel. Lass ihn es tun. Du wirst überrascht sein, was dann Gott durch dein Leben tun kann. Lass es zu, dass Gott wirkt, dass sein Feuer all das verbrennt, was verkehrt ist, dass daraus Asche wird. lass Gott in deinem Tempel wirken. Dein Leben sollte sich verändern. Dein Leben sollte anders werden. Auch zu Hause, deine Eltern sollten sehen, du bist nicht mehr gleich. Und wenn du mit dem Tempel beschäftigt bist, dann geh umher. Geh zu anderen von Haus zu Haus und schau und hör die Musik, die Kleider. Die Handys. Durchforsche dein Haus, was alles da ist. Die Kleidung, die Musik, das Handy. Ob es etwas gibt, was Gott nicht möchte. Sag nicht, ja, es war so teuer. Wenn Gott dich leitet, geh zum Priester, sag ihm, siehst du, was denkst du? Darauf ruht ein Segen. Und denk dran, was du auf Erden gelöst hast, wirst auf Himmel auch gelöst sein. Das ist so schön, wenn man mit Gottes Kindern zusammenarbeiten kann. Es ist mein Gebet, junge Leute. Was möchte Gott von deinem Leben? Ich habe euch gesagt, was Gott von meinem Leben wollte. Das ist für mich bis jetzt noch das Wichtigste. Was möchte Gott mit deinem Leben? Es ist eine Ermutigung zu sagen, betet, betet. Gott wird antworten. Er wird es tun. Du wirst sehen können, wie Gott durch eine Person, wie durch Josia, eine Person die ganze Situation verändern konnte.
Allow me to hit one nail into the coffin of pornography.
Lass mich noch einen Nagel reinschlagen in dem Sarg der Pornografie. Ich denke, man kann das nicht genug erwähnen wieder. Mit Pornografie, wenn das der Götze in deinem Leben ist. Wird das den Sex in jede Situation des Lebens hineinbringen. Die unschuldigste, heiligste Situation durch Pornografie wird es in alle diese Sachen den Sex hineinbringen. So ist ja, dass du denkst, was hat das nun damit zu tun, diese Situation? Was hat das mit Sex zu tun? Aber der Sexdämon wird jeden Lebensbezeig, jeden Bereich beeinflussen. Sei es in der Schule, auf der Arbeit, ob es auch in der Gemeinde ist. Der Teufel wird in deine Gedanken dich nicht loslassen mit Sexgedanken. Wenn das in deinem Leben und deinen Gedanken geschieht, dann musst du wissen, du bist ein Sklave dem Götzen der Pornografie. Wenn du in der Kirche sitzt, wenn du mit schmutzigen Gedanken kämpfen musst, dann musst du wissen, dass du ein Sklave des Götzen der Pornografie bist. was nun die Antwort, womit wir abgeschlossen haben. Ich möchte zur Antwort zurückkommen. Wenn du wirklich abrechnest mit diesem Dämonen der Pornografie und der Unzucht, wenn du vielleicht dich trennen musst von deiner Pfeife, in diesem Falle von deinem Telefon, durch das du diesen Götzen dienst, wenn es notwendig ist, dann tu es. Ja, ich weiß, es ist wie, dass man die rechte Hand verliert. Herr Jesus sagt, reiß dein Auge aus, schlag deine Hand ab, wenn es dich zum Sündigen verleitet. Wenn du das machst, wirst du anfangen, dass das Gegenteil geschieht nun. Wenn schmutzige Situationen kommen, wird Gott heilige Gedanken dir geben. Du wirst in der Stadt laufen. Du siehst vielleicht irgendwo ein anzügliches Bild, aber die heiligen Gedanken Gottes werden deine Gedanken erfüllen, dass dies nicht mehr Eingang bei dir finden kann und dich irgendwie beeinflusst. Statt dass immer sexuelle Gedanken alle Sachen beeinflussen und Entscheidungen oder Umstände, wird Gott seine heiligen Gedanken dir geben, in jedem Umstand, dass dein Herz nämlich heilig wird. Dass dein Herz der Tempel Gottes wird, wo Gott lebt, worüber die Engel drüber fliegen können und rufen können, heilig, heilig ist der Herr allmächtig. Lass Gott das zu tun. Das war das Thema der Botschaft heute. Wollen wir beten. Unser Herr, wir danken dir, dass du das Böse herausgefordert hast. Wir danken für deine Geduld, für deine Gnade, dass du bereit bist, mit jedem hier auf Erden zu wandeln. Dass du uns beistehst in diesem Kampf, bis zum Sieg. Herr, du bist so gnädig. Wenn ich dir anschaue, wie Geduld du mit mir hast, wo du mich herausgeholt hast, dass du mich in Heiligkeit leitest, bis ich bereit war, meine eigene Sturheit loszulassen. Wie ist es möglich, dass du bereit bist, diesen Kampf mit mir dass du bereit bist, diesen Kampf zu kämpfen mit Millionen von Menschen? Doch hat es uns heute Morgen auch wieder zu diesem Leben gerufen. Wenn du unter uns Menschen findest, die stur sind, dickköpfig, die ihre eigenen Wege gehen wollen, bitte überführe sie von ihrer eigenen Bosheit. Dass sie sich beugen dieser Botschaft der Bekehrung. Dass Seelen hier herausgehen, dass die Seelen, die hier herausgehen, deinen Ruf geworden sind. Dass sie sich dem Wirken deines Heiligen Geistes unterwerfen. Dass sie auf deinen Ruf antworten, um zu dir zu kommen. Dass sie diesem Beispiel dieses Königs nachfolgen. Dass wir alles Böse in unserem Leben entfernen und dass du Heiligkeit in uns schaffen kannst. Wir bitten es im Namen Jesu.